Herzlich willkommen beim Techtel-Techtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Genau, herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel-Podcast, Folge 211. Mit mir, dem Mischa Brändle, Domagoj Belancic.
Hallo.
Florian Bodoki.
Hallöle.
Und endlich für den Big Screen zurück, der Luca Fontana.
Hello.
Kino-Highlight von Moyo.
Ja. Schon ein bisschen.
Aber Luca, wie lange bist du jetzt weg gewesen wegen The Acolyte und der Spoilerfabrik?
Zwei Monate. Oder plus in 8 Folgen, 2 Monate. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das da geht mit Techtelmech.
Ja, es hat sich angefühlt, als wärst du in der Ferien gewesen, so lange weg und nichts von dir gehört. Genau.
So weit weg. Und doch so näher. Ich bin ja nie ganz weit weg. Ja, immer noch auf dem gleichen Channel sogar teilweise da, je nachdem, wo du Techtelmechtel
hörst. Ja, und wer Podcast hört, hat dich natürlich auch nicht vermisst, weil der hat wahrscheinlich hoffentlich auch deinen Acolyte-Spoiler-Podcast gehört.
Live ist Spreiti.
Genau.
Sogar noch recht erfolgreich. Lange Zeit habe ich die Analyse gar nicht angeschaut, habe ich unsere Zuhörerschaftszahl gar nicht angeschaut, weil nach all dem Hate, den The Acolyte bekommen hat, habe ich gedacht, ich mache den ganzen Aufwand wahrscheinlich für 5 Nasen oder so und ich wollte das eben erst am Schluss wissen, statt während dem. Irgendwann mal in der Mitte bin ich dann gleich geschaut und habe gedacht, hey, voilà, eben, schau mal da.
Ja, es ist gleich erfolgreich gewesen wie der reguläre Podcast, oder?
Absolut, also nice. Vielleicht 200-300 Zuhörerinnen und Zuhörer weniger, je nach Folge, aber also ungefähr ab der und müssen sagen, ja, du, in dem Fall so schlecht oder so wenig schauen die Serie in dem Fall gar nicht.
Die meisten haben einfach nur hören, wie du bashst über diese Serie wahrscheinlich.
Muss ich mal Danke fressen, Zahlen anschauen.
Was ist als nächstes in Pipeline für eine Spoilerfabrik? Ist schon irgendetwas?
Ein paar Gedanken. Ich glaube, wir haben ja mal wieder einen Game-Spoiler gehabt. Das haben wir ja auch noch im Kopf zu mal machen. Oder jetzt kommt ja dann das Star Wars Outlaw-Game.
Ah, genau, das können wir machen.
Das können wir machen. Cool. Das Indiana Jones-Game kommt ja irgendwann mal noch. Zur Abwechslung, wir haben ja gesagt, wir haben ja angekündigt, es sollen ja auch Games in der Spoiler-Case, in die Spoiler-Fabrik kommen. Und ich glaube, das könnte der Moment sein, um das nächste Mal ein Game, so ein bisschen Game-Deep-Dives zu machen.
Ja, und dann hältst du es auf dem Laufenden. Ja, nein, hoffentlich nicht. Das geht nicht so. Nein, also auf jeden Fall, wir sind gespannt. Du sagst uns dann sicher, sobald es soweit ist, dass wir ein bisschen Werbung machen können, damit die Zahlen auch so schön bleiben und dir alle zulassen können. Genau. Hey, auch in eigener Sache verlieren wir nachher dann ein paar kleine Worte, bevor wir übrigens einen sehr sommerlichen Podcast ein bisschen umreisen. Weil für die News fliegen wir in die USA nach Texas zu CrowdStrike. Und wir machen den Abstecher zu den japanischen Samurai mit einer Assassin's Creed-Kontroverse. Und im Big Screen begeben wir uns ins Multiversum zu Deadpool und Wolverine. Und für die Spielecke können wir nämlich wieder zurückkommen zu den Samurai-Kriegern und hören was zu Kunitsugami. Bevor uns dann so ein bisschen, wir sagen, ein krönender Abschluss in die Österreicher Alpen bringt zu Dungeons of Hinterberg. Wir sagen, da haben wir eine kleine Reise vor uns. Genau, unsere eigene Sache. Domi, wir fangen an mit dem Playground Cup Volume 13. Der steht bevor. Und ich habe gehört, wir spielen Barbie und der Nussknacker.
Bitte was? Also, gibt es das Spiel oder hast du es jetzt gefunden?
Ich habe gefunden, ich muss was möglichst Abstruses sagen, was sicher niemand spielen will. Ich glaube nicht, dass es gibt.
Okay.
Das hat jetzt so wahnsinnig erfunden getönt, das muss fast existieren.
Ach, er hat mich ertappt.
Gut, wer weiß. Aber nein, das hat nicht gewonnen. Genau, wir machen ja bei jedem oder fast jedem Playground Cup machen wir das Voting im Voraus, wo wir irgendwie 10 oder so Games zur Auswahl stellen, wo die Leute öffentlich können voten, was sie spielen im nächsten Cup. Und da ist jetzt eine Entscheidung gefallen, beziehungsweise ich habe gedacht, dass es schon gefallen sein wird, aber sie läuft tatsächlich noch ein paar Stunden jetzt. Aber es sieht so aus, als hätten wir eindeutige Gewinner. Und das ist Rainbow Six Siege, wo wir werden spielen. Hat das irgendjemand von euch mal gespielt?
Hey, das letzte Rainbow Six, das ich gespielt habe, war, glaube ich, Raven Shield.
Raven Shield? Ja. Aber das ist schon recht lang her,
ja,
oder?
Ja. Es ist schon sehr lang her. Also das ist 20 Jahre oder so.
Aber Siege hast du nicht gespielt. Das ist das, wo so in den Häusern spielt und wo du so Wände kannst einbrechen und so. Mega taktisch und strategisch und so. Das
sieht cool aus. Cool, ja.
Genau. Cool. Also sicher ein super Spiel für ein Playground-Cup. Lustigerweise, Dota 2 war mega lang in Führung. Ein MOBA, so ein ähnlich wie League of Legends, war recht deutlich in Führung. Und dann diese Woche hat Rainbow Six Siege massiv aufgeholt und überholt und liegt jetzt bei 18% und Dota 2 bei 13%. Also wenn die Welt irgendwie nicht untergeht, wird wahrscheinlich Rainbow Six gewinnen.
Hat da irgendjemand ein Script laufen, oder?
Ja, das müssen wir dann schauen. Letztes Mal haben wir wirklich recht viele so Bots gehabt, wo sich angemeldet haben und das Voting wollen manipulieren, aber das haben wir natürlich schon gesehen, wer da gewotet hat und hat es dann bereinigt. Das werden wir sicher nochmal schauen, aber ich glaube, bis jetzt sieht alles recht super aus. Und genau, Details zum GÖP, wie, wenn und wo, dass man sich kann anmelden kann, die können wir dann nächste Woche nachlesen auf digitech.ch.
Sehr cool. Ja, dann schweifen wir über zu den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Genau, ich habe es kurz angekündigt, wir fliegen quasi zurück ins vergangene Wochenende nach Texas, wo etwa so gar nichts mehr geflogen und gereist ist. Es geht um die Sicherheitsfirma CrowdStrike. Flo, du hast gefunden, du nimmst dich dem schwierigen Thema an und erklärst uns, was da alles genau passiert ist.
Genau, also ich erzähle alles, darum richtet euch darauf ein, dass der Podcast 4 Stunden geht.
Bis ins Detail.
Bis ins letzte Detail. Nein, also ich mache da eine Schnelllese, um den Leuten zu erklären, was passiert ist. CrowdStrike, das ist eine Sicherheitsfirma aus Texas, wie du schon richtig gesagt hast. Und die sind einer der führenden Anbieter von so Sicherheitsdiensten für Cloud-Services. Die haben mehr als 3.500 Kunden weltweit und decken gemäss Erhebungen rund ein Viertel von dem Markt ab. Also global, nicht in den USA, dass wir uns recht verstehen.
Ja, klar. So ein Unternehmen, wo du nie etwas davon gehört hast, bis eben irgendetwas schief läuft.
Ganz genau.
Ja, das ist
ganz
immer
genau. Das ist wirklich einfach so ein Dienstleister, so wie hier unsere Kollegen in Interlaken, wo nachher der Bund so ein Problem gehabt hat. Never heard before. Genau. Die haben ein sogenanntes Falcon Sensor Update eingespielt. Falcon Sensor ist, ich muss es am einfachsten erklären, es ist so ein Bestandteil von dieser Plattform, von dieser cloud-basierten Sicherheitslösung von CrowdStrike, wo so auf Server und auf Computer und auf Clouds installiert wird und so unauffällig im Hintergrund die Ereignisdaten sammelt und protokolliert, wo immer schauen, was passiert denn auf dieser Plattform, was passiert denn in diesem System und immer ein bisschen überprüft, hat es denn verdächtige Aktivitäten. Und es ist eben bekannt dafür, dass es wirklich so ein bisschen in Anführungszeichen in Zukunft schauen. Also wenn man merkt, okay, da ist irgendetwas im Gang, wo könnte problematisch werden, dann warnt der Anbieter oder der Benutzer oder wen auch immer, dass der kann nachher Massnahmen ergreifen. Das ist Falcon-Sensor, wie der Name schon sagt, halt ein Sensor. Und dort hat die Firma CrowdStrike oder irgendein armer Tropf, der jetzt wahrscheinlich richtig Heat bekommt von der ganzen Firma, hat dort ein Update eingespielt, das falsch konfiguriert war. Das berühmte File 291, das ist wirklich wahrscheinlich einfach irgendein Config-File, fragen wir nicht nach Details. Das muss halt sein, oder das ist ein Update, wo dann laufend dann die neue Bedrohungen angepasst wird und so, und das hat dann eingespissen und das ist fehlerhaft konfiguriert gewesen, sodass wirklich die Systeme reihenweise ausgefallen sind, weil es den Zugang zu recht wichtigen Diensten blockiert hat. Weil es hat die Also zum Teil auch auf Microsoft-Dienst. Das Update hat dann gefunden, oh, das ist dann ein komischer Zugriff. Den blockieren wir mal. Das ist potenziell gefährlich, weil das ist das, was es auch machen sollte. Das ist sein Job. Nur, dass er halt das falsch erkannt hat. So völlig normale Prozesse blockiert hat. Weil
klingt ein bisschen wie bei einer Allergie, wenn so quasi ja im Körper alles überreagiert, obwohl es gar nicht so schlimm wäre.
Genau. Ja. Das ist das Problem. Und aufgrund von dem hat es wirklich massive Probleme geben, weltweit. Also, wenn noch ein Newsportal konsumiert und aber ab und zu mal eine Zeitung lesen, habt ihr gesehen, auch am Flughafen Zürich, da ist am Wochenende gar nichts mehr gegangen. Man hat die Leute manuell müssen einchecken, also wirklich mit Pen and Paper am Flughafen Zürich. Was natürlich Stunden und Stunden vor. Ja, logisch, mega Verspätungen gegeben hat. Gewisse Airlines haben sogar müssen halt mega viele Flüge grounden. Es sind über 2000 Flüge sind gestrichen worden. Dann die große Newsportal Sky News ist komplett down gewesen. In den USA sind die gross oder in Großbritannien.
Auch mega krass war doch mit diesen ganzen Ärzteportalen, oder? Es sind doch Operationen sogar verschoben werden.
Genau, also genau, Ärzteportal und auch wirklich System im Spital innen. Und der Luca hat schon keine Lust mehr, sich das anzuhören, offenbar. im Spital, also Zugriff auf Patientenakten sind nicht mehr möglich gewesen, weil es eben die Aktivitäten auch blockiert hat. Und dann haben sie nicht genau, also dann haben sie, dann, du kannst dir das ja nicht alles im Kopf merken, oder hunderte von Patienten und so. Und dann haben sie wirklich zum Teil sehr dringende OPs müssen verschieben, weil sie einfach nicht die genauen Massnahmen, die wir jetzt müssen ergreifen, nicht by heart kennt haben. Und das nicht
mehr. Soll es jetzt das linke oder das rechte Bein, wir wissen es nicht mehr.
Genau.
Mega krass.
Das Ding sieht ein bisschen nekrotisch aus. Let's just take that one. es ist wirklich heftig gewesen und es tönt eben lustigerweise nach nicht einmal so viel. Es sind 8,5 Millionen Windows-Geräte von Firmen betroffen gewesen, wo du denkst, ja gut, aber 8,5 Millionen, das sind ja Milliarden, x Milliarden weltweit. Mhm. Aber es sind eben halt wirklich, Kernsysteme gewesen. Und da hat auch die Firma hat sich dann aber auch sofort gemeldet. Also normalerweise ist es ja so, dass sie dann immer ein bisschen Affentanz aufführen und probieren, so ein bisschen den schwarzen Peter rumzuschieben. Das ist das mal nicht passiert. Die haben sofort gesagt, hey, wir haben da irgendwelche Issues gehabt, tut uns leid, wir arbeiten an der Lösung. Und was auch typisch war, und da denke ich wieder an unseren Podcast Daddy Phil, der jetzt nicht da ist, es betrifft nur Microsoft Windows. Also, Mac- und Linux-Systeme sind außen vor geblieben. Shoutout an dieser Stelle. Genau. Und aber auch Banken, zum Beispiel James Morgan Bank, Joe Morgan Bank,
Irgendetwas mit J.
Genau, ja, weißt du, vor allem in Indien und nochmal irgendwo.
Genau,
Australien oder so.
In UK, sie haben nicht mehr richtig traden und irgendwelche Auszahlungen sind im Gange und schieß mich tot, also wirklich krass. Und verschärfend ist noch dazu gekommen, das hat allerdings nicht mit CrowdStrike zu tun, dass die Azure Cloud von Microsoft irgendwelche Issues gehabt hat, mal wieder, das ist ja auch nicht das erste Mal. Und das hat es noch ein bisschen komplizierter gemacht für Microsoft und für Microsoft-System.
Das war gleichzeitig, oder was?
Das ist zufälligerweise und ohne Zusammenhang, was muss man wirklich betonen, gleichzeitig passiert. Hey. Oder zumindest teilweise gleichzeitig.
Ja, da hat halt so der ganze Prozess, glaube ich, ein bisschen komplizierter gemacht. Darum hat man am Anfang nicht gewusst, ob es jetzt Microsoft war oder CrowdStrike.
Ganz genau. Und das, ist
das sind ja wahrscheinlich riesige monetäre Ausfälle teilweise, die das generiert hat. Oder? Gibt es irgendeine Schätzung oder ist irgendetwas gesehen in deiner Recherche, wie viel Geld das gekostet hat? Das ist ja Wahnsinn.
Finanziell oder? Natürlich, ja.
So, ich glaube, also das kann man höchstens theoretisch hochrechnen. Ich habe jetzt hier nichts gefunden, aber viele Firmen haben sich halt da auch nicht genau äußern wollen. Haben sich da äußerst bedeckt gehalten. Aber es ist auf jeden Fall, also auch wo fälschlicherweise berichtet worden ist, es ist also kein Hack, keine Cyberattacke. Es sind keine, also man hätte gerade sofort gedacht, draussen und so. Aber nein.
Nein, CrowdStrike hat auch relativ schnell ein Update rausgegeben und gesagt, hey Leute, es ist dann im Fall kein Hack gewesen, sondern es ist wirklich an uns gelegen. Und sie haben es, glaube ich, auch relativ schnell in den Griff bekommen, aber es hat irgendwie, scheint es noch mega Nachwehen gehabt.
Ja, natürlich. Also die Erkenntnis, was das Problem ist und Behebung und dann die Folgeproblematiken und so und eben dann noch das Microsoft-Problem, was dann gleichzeitig gegeben hat. Also es wirkt sich auch, glaube ich, bis jetzt noch nach, aber die schlimme Welle ist natürlich durch. Also aber es ist wirklich eine von der grössten IT-Incidents in den letzten Jahrzehnten gewesen. Also Experten haben gesagt, das ist wirklich das Jahr 2000-Problem, wo im Jahr 2000 dann nicht auftreten ist, oder Millennium-Bug. Das ist wirklich vergleichbar. Ja. Und es ist wirklich also ein grosses Glück, dass man das so schnell hat können. Ja.
Aber es ist auch spannend, wenn du jetzt so daran denkst, dass jetzt so viele Leute quasi von dem betroffen sind, weißt du, dass es keine Backup-Variante gibt, eben Pen and Paper. Ja, wow, man musste irgendwie wirklich auf so Sachen zurückgreifen. Man hat Patientenakten irgendwie offenbar auch nicht physisch gehabt. Also ist noch nein. krass, dass man da nicht ja. irgendwie so ein, also ich weiss ja natürlich nicht, vielleicht wirkt sich so ein bisschen aus und man findet, hey, wir müssen irgendwie eine andere Strategie haben, falls so etwas nochmal passiert.
Das Problem ist, du hast ja gar keine, weißt, das ist ja nicht, du hast ja keine Dateiverlust oder so, sondern du hast einfach Zugriffsblockade gehabt.
Ja, ja, und voll, das, aber eben genau dann müsstest du ja auch können sagen, hey, wenn ich nicht auf das Zeug zugreife, dann kann ja jenste Gründe haben. Dass du wieso sagst, hey, schau, wir haben da irgendwie, bös gesagt, noch Patientenakten rum irgendwo für aktuelle Sachen.
Also auf schon Papier, heftig. Meinst
du? Ja, ja, voll. Also es halt klingt mega dumm und es ist ein super Aufwand, oder? Bürokratie.
Logisch, also das ist heute fast nicht mehr machbar und finanzierbar. Also. Das
ist echt krass.
Und es gibt, und vor allem, weißt du, das große Problem ist natürlich auch mittlerweile so die Datenschutzauflagen und so. Also wenn du das in irgendeinem Spital, in irgendeiner Schublade so Patientenakten immer noch aufbewahrst, ist...
Fuck, ja, das stimmt, das ist recht.
Ich finde es einfach bedenklich, oder? Dass ein Update von einem Unternehmen, das einfach irgendwie fehlerhaft war, so einen riesen Impact hat.
Und das ist ja etwas, verrückt, gell? Ja.
Das ist ja etwas, was in Zukunft auch wird können passieren. Das ist jetzt nichts, wie, wo man jetzt mal sieht, okay, es ist wegen dem und dem passiert und wir ergreifen jetzt Massnahmen, dass es in Zukunft nicht wird können passieren, sondern eben, es ist echt die Art und Weise, wie so Updates ausgespielt werden bei solchen Systemen. Das kann in Zukunft genauso passieren. Und das finde ich irgendwie beängstigend. Und so ein kleiner Fehler, 8,5 Millionen Dings betroffen, einfach so von einem Moment auf
anderen. Vor allem, wenn es dann wirklich ein Hack ist oder so böswillig, dann hat es ja natürlich noch viel schlimmere Folgen, wenn die können irgendwo dazwischen grätschen.
Das sieht man auch, also dort hat es zwar keine Leben oder keine Flüge, pardon, oder so etwas betroffen, aber das hast du jetzt zum Beispiel gesehen bei dem Hack bei Ticketmaster. Wenn einfach eine Firma so eine fast schon Monopolstellung hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so, unter anderem ist man an Accountdaten von Ticketmaster gekommen und dann ist man einfach, also dann sind die Täter in der Lage gewesen, Zugangscodes zu Konzerten zu reproduzieren und haben dann einfach gesagt, hey, wenn wir nicht so und so viel Stütz bekommen von Ticketmaster, dann geben wir die Codes einfach raus, for free. Und dann wird die Konzerte hat einen Millionenverlust und so und dann haben die wirklich müssen händisch die ausgestellten Codes Ticketmaster müssen händisch die ungültig machen und allen den Leuten, die Tickets gekauft haben, dann manuell etwas Neues ausstellen und sowas an Zeit und Geld. Unfassbar.
Mega krass, ja. Also es hat definitiv krasse Auswirkungen. Also für Unmut hat auch Ubisoft gesagt mit einem neuen Game Assassin's Creed Shadows, genauer genommen wegen ihrem Protagonist Miyazuki. Was genau ist nicht gut an dem, Domi?
Ja, ob das gut ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es sorgt für Kontroverse, das neue Assassin's Creed Shadows, genau. Angekündigt ist das Game schon im Mai geworden, aber diese Woche hat Ubisoft ein Statement zum Game rausgelassen, das so ein bisschen eskaliert ist und viral gegangen ist, so ein bisschen Shitstorm ausgelöst hat auf Twitter. Ich nenne es jetzt einfach Twitter, ist mir egal, wie es heisst.
Es ist einfach Twitter. Es ist auch Twitter.
Ex.
Genau, und daran habe ich gefunden, es ist eine gute Gelegenheit, um das ein bisschen aufzurollen und zu verstehen, wieso dass die Leute so hitzig über das Game diskutieren. Aber bevor ich dir erkläre, was da los ist, noch schnell eine Frage an Luca. Du bist doch ein riesen Assassin's Creed-Fan, oder? Kann man das so sagen?
Ja, so riesen. Ich habe viele Teile eigentlich nicht gespielt. Ich bin erst mit Mirage wieder langsam ein bisschen zurückgekommen, aber ich mag das.
Weil Mirage war ja das, was ein bisschen kleiner war, oder? Genau. Im Vergleich zu der riesigen. Genau. Und auf die Shadows, auf das, was jetzt eben angekündigt wurde, freust du dich auf das?
Unglaublich fest. Das wird mein Assassin's Creed. Ich weiss, ich tue das nicht oft sagen, aber das wird mein Game of the Year.
Das ist doch so Star Wars Outlaws, hast du doch schon besetzt für das, oder nicht?
Ja, und der andere hat den Rise of the Ronin und... aber,
kannst du denen einen Artikel schreiben, mein Game vom Jahr in vier Teilen?
Ja, genau. Aber eben, ein Grund, oder wieso, dass du dich darauf freust, ist, dass Assassin's Creed Shadows in Japan wird spielen. Ja. Das ist ja etwas, was sich ganz viele Assassin's Creed Fans gewünscht haben, für die, die Spielserie nicht kennen. Das ist eine Spielserie, die immer so ein bisschen in historischen Settings angelegt ist. Man hat bis jetzt in ganz vielen europäischen Ländern, in den USA, in der Karibik, in Ägypten, hat man so historische Ereignisse können miterleben und nachspielen. Als namensgebender Assassin hat man da Leute können ermorden, umschleichen und so weiter und so fort. Und alle haben mir gesagt, Mann, es wäre so geil, wenn Assassin's Creed endlich mal auf Japan würde kommen, weil es gibt Geld, als ein Samurai oder als ein Ninja rumzuschleichen und Leute gehen niederzumetzeln. Jetzt endlich hat Ubisoft den Traum erfüllt und eben im Mai das Game angekündigt. Aber anstatt dass sich alle Leute darauf freuen, ist eine riesige und sehr hitzige Diskussion entstanden. Und das hat vor allem mit dem zu tun, dass es zwei Protagonisten in diesem Spiel hat. Die eine ist Shinobi, also Ninja. Naoe heisst sie, sie ist Japanerin. Und der zweite Protagonist ist der Samurai Yasuke. Und der ist eben nicht Japaner, sondern der ist ein Einwanderer aus Mosambik, also ein schwarzer Samurai. Und vorab, der schwarze Samurai, der hat es wirklich gegeben, also es ist eine historische Figur. Der hat im 16. Jahrhundert, ist er wie gesagt aus Mosambik eingewandert und er hat anscheinend unter einem japanischen Fürst dient. Also der basiert auf einer historischen Figur und das hat aber den Leuten, wo der Ankündigungstrailer kam, sind viele Leute mit dem nicht zufrieden gewesen. Also man muss ja sagen, ein grosser Teil von der Assassin's Creed Community hat gesagt, ja, ist doch egal, schwarzer Samurai, cool, mal etwas anderes oder nicht das, was wir erwartet haben, aber who cares, nehmen wir. Ein Teil der Fans hat aber gesagt, also hey, ja, wir haben so lange auf ein Assassin's Creed in Japan gewartet, wäre schon geil gewesen, wenn wir echte japanische Samurai hätten gehabt, oder? Wenn man die Augen zutut und sich einen Samurai vorstellt, dann stellt man sich halt einfach einen Japaner in so einer Samurai-Rüstung vor, oder? Und das bekommt man hier nicht. Das ist ein bisschen wie eine verpasste Chance, dass man nicht so voll in ein japanisches Setting kann eintauchen kann. Teil der Community hat so ein bisschen Angst gehabt, die historische Genauigkeit von dem Ganzen, weil der Yasuke hat es gegeben, das ist erwiesen, aber es war nicht so klar gewesen, was für eine Rolle das da tatsächlich hatte. Also, ein paar Historiker sagen, der war tatsächlich Samurai gewesen. Ein paar sagen, der war nur ein Bodyguard für den japanischen Fürst. Und andere sagen, er war wirklich nur so ein simpler Gefolgsmann gewesen, der eigentlich gar keinen wichtigen Status hatte. Also, da streiten sich die Leute darüber, was das war. Aber im Spiel wird so präsentiert, als wäre es ein historischer Fakt, dass der mächtige, legendäre Samurai war. Und ein Teil der Leute natürlich, Leute, die sagen, dass alles woke ist und dass es alles DEI ist, also Diversity, Equity und Inclusion. Das ist der einzige Grund, wieso sich Ubisoft entschieden hat, einen schwarzen Samurai zu nehmen und nicht einen japanischen Samurai. Und es ist eine Frechheit einer japanischen Kultur gegenüber und so weiter. Also und diese Diskussion, ja. Diskussion hat so ein bisschen ruhig angefangen, aber dann ist es immer wie mehr eskaliert und die Leute haben dann auch angefangen, weißt, so jegliche Kommunikation von Ubisoft ganz genau anzuschauen zu diesem Spiel. Und so jegliche kleinen Fehler, die sie sich leisten, werden dann unter die Lupe genommen und mega breit diskutiert. Zum Beispiel haben sie, nachdem dieser Trail veröffentlicht wurde, haben sie in einem Artwork, das sie veröffentlicht haben, wo auch in der Collector's Edition sein wird, haben sie eine Flagge abgebildet gehabt, wo historisch inkorrekt ist, wo also nichts in dieser Zeitperiode zu suchen hat. Erstens mal und zweitens war es eine Flagge gewesen, von einer modernen japanischen Reenactment-Gruppe, also so eine Gruppe, die so historische Schlachten nachstellen. Ah. Und das war ihr Design, das sie dort gebraucht haben und das hat Ubisoft einfach ohne Erlaubnis gebraucht. Mhm. Und wenn die Stimmung schon so aufgeheizt ist, oder? Und schon so kontrovers diskutiert wird, genau, fallen da so kleine Sachen auf. Und auf japanischen Messageboard und Social Media haben sich halt auch Japaner zu Wort gemeldet, die gefunden haben, Ubisoft gehe respektlos mit ihrer Kultur um und sie benutzen anscheinend teilweise chinesische Architektur statt japanische Architektur im Spiel. Und es werden religiöse Elemente aus dem Buddhismus und Shintoismus vermischt, die gar keinen Sinn machen und so weiter und so fort. Also es wird jetzt so ein bisschen wie alles in Frage gestellt, was Ubisoft hier macht, einfach weil sie einen schwarzen Samurai als Protagonist
haben. Eben, es ist ja davon auszugehen, dass in früheren Teilen das schon auch so Ungenauigkeiten drin hat. Und
da habe ich mich dann eben auch gefragt, wenn man so Ägypten nimmt und die Leute kennen es wahrscheinlich einfach nicht so, oder die sich irgendwie da angetan haben. Und
ja, das Problem ist schon, bei Ubisoft, eure Kommunikation zu den vergangenen Assassin's Creed Spielen, sie hat schon immer positioniert als etwas, wo, wenn sie eine Welt erschaffen in Assassin's Creed, das ist historisch mega korrekt ist. Sie haben sogar in den vergangenen Spielen hatten sie so einen Modus gehabt, wo du einfach frei durch die Welt hast können laufen oder glaube ich wirklich nur die Kamera steuern und Sachen anschauen und so einen historischen Kontext bekommen. So ein bisschen wie ein Museum, oder?
Ah, ja.
Sie haben sich schon immer so ein bisschen positioniert, hey, das, was wir machen, ist historisch akkurat. Aber sie hat nie gesagt, dass die Geschichte, die sie erzählen, historisch akkurat sei. Also so ein bisschen das Setting, da ist schon der Anspruch, dass es echt ist, aber wie sie das Setting mit einer Geschichte füllen, ist dann wie eine andere Geschichte. Und das vermischen halt die Leute jetzt so in dieser Diskussion, glaube ich.
Ja.
Und Genau, eben, Ubisoft hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und das ist der Grund, wieso wir jetzt darüber reden. Und der Post ist viral gegangen. Ich gehe jetzt schnell schauen, wie viele Kommentare es hat, weil das wechselt ja alle paar Minuten. Also mittlerweile ist der 28,6 Millionen Mal angezeigt worden. Das ist auf Englisch und dann gibt es noch eine japanische Version, die 18 Millionen Mal angezeigt wurde und hat irgendwie 30'000 Retweets. Scheiße. Und insgesamt 15'000 Kommentare. Und die meisten von diesen Kommentaren sind halt nicht so nett.
Ja, ja, aber es sind immer die, oder?
Ja, schön. Ja, das sind einfach die Luten, oder? Das ist doch.
Genau, genau. Und mal, ja, wo dann die Diskussion so mega, mega lola eskaliert. Und eigentlich hat ja Ubisoft auch die Wogen glätten mit der Entschuldigung. Es ist wirklich so, sie haben gesagt, hey, ja, wir haben gehört, dass ein paar von unseren japanischen Fans nicht zufrieden sind mit ein paar Sachen, die wir kommuniziert haben. Und das nehmen wir ernst. Es geht noch ein bisschen, bis das Spiel draussen ist. Wir nehmen eure Kritik ernst und wir werden schauen, dass wenn das Spiel draussen ist und darüber hinaus, dass wir weiterhin daran arbeiten, um ein historisch authentisches Setting können zu bieten. Und gleichzeitig haben sie ja gesagt, hey, der Yasuke, den haben wir bewusst gewählt. Wir sind uns bewusst, dass unser Historiker halt aber nicht klar ist, ob das jetzt wirklich ein Samurai war oder nicht. Und genau darum war es eben ein spannender Charakter für uns, weil den kannst du auch dann mit Fiktion füllen, oder? Weil halt nicht klar war, was war sein Leben gewesen, was hat er genau gemacht, kannst du halt eine gute Geschichte um ihn spinnen. Aber eben, das hat so ein bisschen das Gegenteil bewirkt und die Diskussion ist nochmal eskaliert. Und es sieht nicht so aus, als würde die abeben, zumindest bis das Spiel dann mal am 15. November rauskommt. Ja, dann, jetzt kennt ihr so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Was meint ihr dazu, zu dieser ganzen Geschichte? Ist es eine nötige Diskussion? Ist sie unnötig? Und was meint ihr zum schwarzen Samurai?
Hey, ich finde, look, die ganze Kontroverse um den Yasuke in Assassin's Creed ist wirklich wieder so ein Paradebeispiel dafür, wie überhaupt, auch wenn wir ein bisschen rauszoomen aus dieser Diskussion, einfach die ganze Debatten und Kontroversen über Diversität und Vogue und all das Zeug so festgefahrene, wie soll ich sagen, harte Fronten, polarisierende Debatten abdriftet. Und klar, ich finde es verständlich und legitim, dass ein paar Spieler und Spielerinnen enttäuscht sind, dass jetzt eine von den zwei Hauptprotagonisten von ihrem langersehnten Japan-Setting in Assassin's Creed eben kein Japaner ist. Ich denke, das ist ein legitimer Wunsch, der auch ein bisschen aus der eigenen Leidenschaft rauskommt für das japanische Setting und Geschichte. Und ich finde, das kann man durchaus auch so äußern. Aber oder der Vorwurf, dass Ubisoft jetzt den Yasuke wirklich nur aus Gründen von Woken-Propaganda ins Spiel einbaut, ich finde das mega voreilig. Also und unfair. Es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass sie entscheidet, dass das wirklich nur aus Diversitätsgründen, dass sie nur auf Diversitätsgründen basiert. Und eben, die Yasuke ist ja offenbar eine mega faszinierende historische Figur in einer Geschichte, die sich gut ins Assassin's Creed-Universum einfügen würde. Die Debatte einfach immer um das hure Vogue und nicht Vogue ist kontraproduktiv und lenkt von den eigentlichen Fragen ab, die wir uns dort stellen. Es wäre doch viel sinnvoller, uns zu fragen, ist die Qualität und die Darstellung einfach vom Charakter im Spiel gut? Ist er ein gut entwickelter Charakter? Ist er gut integriert? Hat er eine interessante Geschichte? Trägt er zum Spielerlebnis bei oder nicht? Und all das geht irgendwie in dieser ganzen Vogue-Debatte völlig verloren, oder?
Gut, das sind auch Sachen, die man sich dann erst fragen kann, wenn das Spiel überhaupt rauskommt.
Voilà, da heisst
voilà, die ganze Diskussion
genau.
Sollte noch gar nicht stattfinden.
Und das ist, darum ist es auch, genau, aber also das sehe ich auch so, darum bin ich auch der Meinung, auch so, die Diskussion, also, das wird jetzt ein zweiter Gast von mir, aber die Diskussion wird von der kritischen Seite völlig unnötig, also das wird einfach völlig verschleiert und verkompliziert, damit man das eigentliche Problem ein bisschen überdecken kann. Also mit historischer Akkurat und blablabla. Hey, es ist doch einfach der Anti-Wokeism und Woke ist sowieso eigentlich ein rechter Kampfbegriff. Also Woke, für mich existiert das eh gar nicht, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich wäre es auch so gewesen, wenn noch nicht Japaner von einer anderen Ethnie gewesen wäre. Also, wenn er halt so kaukasische Züge gehabt hätte.
Du meinst gerade so ein bisschen richtig Rassismus eigentlich?
Hey, ich will niemandem pauschal etwas unterstellen, aber ich glaube eigentlich, die Diskussion ist für die Ursache von dieser Aufregung ist zumindest zu teilen. Es wird viel vielschichtiger gemacht, als sie vielleicht ist.
Also so. ein Teil von der Argumentation ist ja. sicher...
Ich glaube, dass sich ein paar Dritte gemischt haben. Ja.
Der Deckmantel, genau. Damit du sagst, das trifft es.
Man sagt historisch akkurat, bla bla bla. Wir wollen historisch akkurate Darstellung von Samurai, aber in Wahrheit will man einfach keinen schwarzen Hauptcharakter. Das ist sicher ein Teil der Diskussion. Mhm.
Vielleicht geht es ja nicht einmal darum, unbedingt, dass er jetzt wirklich schwarz ist, sondern um Diversity, oder wo aufregt.
Es geht darum, dass Leute das Gefühl haben, Diversity wird da als reines Marketinginstrument eingesetzt, als Selbstzweck. Oder? Das ist ja auch bei Filmen und Serien, bei Disney und so weiter immer der Gegenstand von der Diskussion. Auch dort haben wir, und das stimmt auch teilweise, ich kann die Diskussion schon irgendwo durch auch nachvollziehen, weil es gibt auch dort Beispiele, es gibt She-Hulk, wo für mich ein negatives Beispiel ist von Diversität, aber es gibt auch gute Beispiele wie Barbie, das ist ein fantastisches Beispiel, das ist ein rekordbrechendes Beispiel und die Diskussion finde ich schon okay, aber jetzt in dem Moment führen wir sie einfach viel, viel zu früh, das Game ist noch nicht mal
durch. Völlig.
Die Frage müssen wir erst noch beantworten und die jetzt schon auf so einer, und dann Es geht ja nicht nur auch um, was wir diskutieren, sondern Tonalität. Und das ist überhaupt eine Entwicklung von den letzten paar Jahren im Internet. Das haben wir, ich glaube, das haben wir auch als Autorinnen und Autoren da in diesem Podcast selber schon am eigenen Leib erfahren. Ich habe erst vor ein paar Wochen so als Beispiel, als Netzbeispiel, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, dass ich die Acolyte nicht mal so schlecht finde und dass Star Wars immer schon ein bisschen... für Kinder war und jetzt müssen wir nicht die grössten Ansprüche stellen an Star Wars aus dem Nichts, einfach nur zum dann können damit die Acolyte bashen. Und in der Kommentarspalte, also auch wirklich die schlimmste Anschuldigung, die ich bekommen habe, war, ich sage, einen extremistischen, linksradikalen Kinderficken. Und das ist nicht eine Ausnahme. Das passiert leider immer regelmäßig. Und für mich ist eigentlich wie das fast schon die Debatte, die wir führen. Warum entwickeln wir uns in so einem richtigen Internet? Das Internet gibt es schon lange, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 4-5 Jahren hat sich die Art und Weise, wie die Leute hinter dem Deckmantel von der Anonymität, also der Typ, der mir das geschrieben hat, der ist alles andere als anonym und der weiss das schon. Was die das Gefühl haben, was die sich können erlauben, was im Internet, als ob das irgendwie ein Platz ohne Gesetz wäre, dass man da alles kann raushauen, was man will. Ich finde das mega erschreckend, oder? Aber
ja, das ist, weißt du, dass andere wildfremde Leute als Kinderficker zu bezeichnen, ist halt Free Speech, Luca, das muss schon sein.
es hat halt schon jeder eine Stimme bekommen, und da merkst du halt, und dann sind halt immer die
Leute. Der Guillemot, der CEO von Ubisoft, hat übrigens so gesagt, dass Teil vom Team und externe Berater, die sie zusammen geschafft haben, ja schon Drohungen bekommen haben, wegen dieser ganzen Kontroverse. Also es ist,
ich erinnere da gerne an The Last of Us 2, oder? Ellie, die nachher zum Beispiel teilweise eine homosexuelle Beziehung hatte, die Leute sind völlig ausgerastet wegen dem.
Ah, wirklich?
Ja, also das ist schlimm. Haben wir nicht im Podcast darüber geschwätzt?
Kann sein, dass ich nicht dabei
war. Oder über Dokumentation.
Es hat mal Dokumentation gegeben, wo er auch rausgekommen ist, dass eine von den Schauspielerinnen Morddrohungen hat bekommen und Morddrohungen gegen ihr ungeborenes Kind hat bekommen.
Die Leute spüren sich nicht mehr.
So niedere. Ja, und das vergiftet einfach die ganze Diskussion da.
Und ich finde, durch die giftige Atmosphäre kann man auch nicht über spannende und legitime Kritikpunkte diskutieren in diesem Kontext. Wie du gesagt hast, oder Luca, dass Unternehmen wie Ubisoft oder allgemein in der Unterhaltungsindustrie, dass Minderheiten genutzt werden zu Marketingzwecken. Genau. Ich meine, das passiert. Das ist so. Und es ist echt hure schade, oder? Kann man nicht über so ein ernstes Thema reden, ohne dass einfach so von allen Seiten irgendwie plötzlich komische Meinungen kommen und einfach alles komplett eskaliert, so wie jetzt hier zum Beispiel.
Mein Problem wäre eben auch, wenn ich den Eindruck in einem Film hätte, dass das so gemacht wird, dass das zum Marketingzweck missbraucht wird, ich würde das nicht öffentlich sagen, weil ich hätte dann wirklich so ein bisschen die berechtigte Sorge, dass man mich dann mit diesen Anti-Wokism-Guys in eine Ecke stellt.
Das war ja auch nicht.
Nein, gar nicht.
Das ist immer gar nicht. Das ist ja auch dumm irgendwie. Ja. So.
Das andere sage ich dann dafür absolut. Ja.
Und was ich noch will sagen, das Argument, das ich oft gelesen habe, hört auf, also jetzt in Bezug auf Assassin's Creed, wieder konkret, hört auf, einfach Minderheiten, konkret schwarze Personen in in Geschichten reinzutun, wo sie eigentlich keinen Platz drin haben, wie zum Beispiel jetzt im feudalen Japan, sondern machen doch gescheiter Geschichten mit neuen Charakteren, wo eben Assassin's Creed in Afrika mit einem schwarzen Protagonist oder so, da hätten wir nichts dagegen. Das ist okay, weil das ist natürlich. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor 2-3 Monaten ist ein Game rausgekommen, Tales of Kenzera, Sau. Der Kevin hat es bei uns gereviewt. Und das Game ist ein Game, das in Afrika spielt, mit einem afrikanischen Protagonist, das ist Metroidvania 2D, recht herzig gemacht und es hat mega viel mit afrikanischer Mythologie, ich weiß gar nicht in welchem Land genau, aber das ist ein Spiel, das in Afrika spielt, mit einem schwarzen Hauptprotagonist, wo halt wirklich, oder da kannst du jetzt wie nichts dazu sagen, aber das Spiel ist auch in einen Shitstorm gekommen, weil es woke ist. Aha, das macht so wie keinen Sinn.
Du kannst das doch genau das machen. Ja.
Genau, das ist doch genau das, was die Leute wollen. Oder so etwas Authentisches, aber trotzdem, nein, das ist Vogue, weil das spielt in Afrika und ja. Das hat der schwarze
Person. Darum, in Afrika, die Story hätte ich überall können spielen, aber ich habe sie extra in Afrika spielen lassen, mit dem Afrikanischen, damit ich könnte.
So hat das. Darum sage ich ja, die Verschleierung, die Aussagen, die einfach das eigentliche Motiv verschleiern, das ist einfach rassistisch.
Also, darum, ja, ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen abeben wird, wenn das Spiel rauskommt und wenn die Leute nachher wirklich über den Inhalt können diskutieren können. Und ich hoffe, dass es gut wird. Weil wenn das Spiel schlecht wird, dann wird das die ganze Diskussion nochmal sehr, sehr stark befeuern. Was man muss sagen, anscheinend laufen die Vorbestellungen zum Spiel sehr, sehr gut, trotz dieser Kontroverse.
Das ist mega schön zu hören, ja. Das
bekannte Leaker, ja. Dass es erstaunlich gut läuft und man wird sehen, wie es zum Launch wird sein, aber ich glaube, da wird auch nicht das Sprichwort, das von vielen Leuten genutzt wird, Go Woke, Go Broke, wird die Assassin's Creed Shadows wahrscheinlich auch nicht eintreffen, weil das ist so eine riesen Franchise.
Ja, wie bei Hogwarts Legacy, oder? Ist auch die ganze Diskussion vorher gewesen und am Schluss
Back der
Rowling, weil halt Rowling hat sich nicht mit allzu viel Raum bekleckert und alles, was du jetzt kaufst zu Harry Potter, geht natürlich irgendwo durch hat sie Tantiem und Recht und alles, verdient sie daran mit. Und das ist natürlich bei Hogwarts Legacy auch die Diskussion gewesen, ja, jeder, der das Spiel kauft, unterstützt Rowling und ist damit ein schlechter Mensch.
Naja. Und der Transphob.
Aber es hat ja eine Transperson im Game. Ich weiß halt nicht,
Und die hat mir, ist der Vorwurf gewesen, die hat man nur eingebaut, um eben dann die Woke-Community zufriedenzustellen und zu sagen, wir sind nicht bei der Rowling, wir haben sogar die Diskussion völlig als Thema vorbei und das Game selber.
Aber deswegen ist ein schönes Beispiel, wobei das ist eigentlich so wie das andere, das Spiel ist wie nicht boykottiert worden, weil es zu woke ist, sondern weil es halt vor Rowling ist und wie das Gegenteil von dem ist. Aber das ist ein schönes Beispiel, dass Diskussionen im Internet nicht das echte Leben sind.
Genau.
Und einfach die Leute, die laut im Internet diskutieren, schlussendlich nicht die Masse ausmachen, die halt sagt, ob etwas erfolgreich wird sein oder nicht. Und die meisten Leute, die Assassin's Creed Shadows werden spielen, am 15. November, wenn sie das Spiel starten, werden wahrscheinlich nie etwas von dieser Kontroverse mitbekommen und werden einfach Freude haben, dass sie Assassin's Creed in Japan können spielen können, endlich.
Ja.
Das ist sehr optimistisch. mit dem schliessen wir da, glaube ich, ab und warten ab, wie es dann im November aussieht. Und in dem Mai machen dann sicher auch ein Review dazu.
Yes.
Genau, dann gehen wir weiter zum Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Luca, du hast Deadpool gesehen. Ryan Reynolds, Hugh Jackman in einem gemeinsamen Marvel-Film. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr sagen, außer gehen dann alle schauen.
Ja, genau. Nächstes Thema.
ich sehe schon den Domi. Ich habe übrigens
auch noch eine Stimme. Da bin ich noch gespannt drauf. Nein, Deadpool, ein Wolverine, Regie geführt hat der Jean-Louis. Der hat schon vorher mit dem Ryan Reynolds zusammen Free Guy gemacht und The Adam Project auf Netflix. Und mit dem Hugh Jackman hat er Real Steel gemacht. Also der hat schon Erfahrung mit beiden Schauspielern gehabt.
Ja.
So Nerd-Klugscheisser-Mode. Der Ryan Gosling und der Hugh Jackman haben sogar schon zusammen den Wolverine und den Deadpool gespielt. Und zwar im X-Men-Spin-Off X-Men Origins Wolverine. Dort ist aber der Ryan Reynolds eben so die, ich sag mal, wirklich jämmerliche, verkrüppelte Version vom Deadpool-Charakter gewesen. Wirklich Abomination von dem Charakter aus den Comics. Hat eigentlich fast gar nichts mit dem Comic-Charakter selber zu tun gehabt. Am Schluss vom Film wird ihm sogar das Maul zugenäht, was wie so alles ist, was der Deadpool nicht ist, weil der Deadpool ist bekannt als «The Merc with a Mouth», also der Söldner mit einer riesen Klappe. Und in dem Film hat man die ihm einfach zugenäht, for reasons. Und das war auch der Grund, warum der Reynolds dann damals, das war 2009 oder so, gewesen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, er hat irgendwie 6-7 Jahre lang, er selber ist ein riesen Fan vom Deadpool-Charakter gewesen, gesagt, ich kann nicht sterben, bevor ich das nicht wieder zurechtgerückt habe. Ich habe die Fans enttäuscht mit dem Deadpool-Charakter, beziehungsweise ich, die den Film gemacht haben, und die Fans haben verdient, dass der Deadpool einen richtigen Film bekommt, wo der Deadpool aus den Comics ist. Nämlich laut, vulgär, obszön, frech und vor allem, er weiß, dass er ein Comic-Charakter in einem Film ist und er macht auch über das Witz und er macht überhaupt über alles Witz. Und das ist dann 2016, 2017, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Auf alle Fälle, das ist dann der Film Deadpool gewesen, wo ich sage mal, für mich der erste richtige Deadpool-Film. Was vorher war, gilt nicht. Das blenden wir aus.
Haben wir noch nie gehört.
Der erste Auftritt von Ryan Reynolds als Deadpool ist im Film Deadpool gewesen. Dann ist Deadpool 2 gekommen. Und
So wie man weiss, dass die Serie Californication genau, nach 4 Staffeln fertig war.
Oh nein, sag das nicht, ich bin der dritten Staffel.
Wäre etwas anderes
Leute. Dass man noch nicht mehr weiter schauen, oder?
Stop the count.
Vierte musst du fast schauen wegen dem Cliffhanger. Nachher kannst du es lassen. Aber das ist ja nicht das Thema.
Also, zurück zu Deadpool
3. Genau, zurück zu Deadpool 3. Weil Deadpool 3 ist wirklich ein besonderer, ist halt das Happening, wo, muss man sich vorstellen, zwischen Deadpool 1 und 2 sind 2 Jahre vergangen. Das war 2018, wo das 2 rausgekommen ist. Und jetzt haben wir 6 Jahre müssen warten zum Deadpool.
Nein, das sind auch 2 Jahre. 2018 ist vor 2 Jahren. Das stimmt. Das ist viel so fest in meinem Hirn so eingebrennt.
Wenn das so wäre, hätten wir
alle 6 Jahre haben wir müssen warten, Grund dafür sind viele. Einerseits ist eben Fox von Disney gekauft worden, dann ist Deadpool irgendwo mal ein bisschen im Schilf gestanden. Was macht man jetzt mit dem Deadpool-Charakter? Der passt doch nicht ins MCU rein, nicht das familienfreundliche, herzige, liebe MCU-Universum oder MCU-Universum besser gesagt. Und dann war natürlich noch Covid gewesen, und dann war das noch gewesen, und jenes. Und der Ryan Reynolds, der hat schon mal eine Idee gehabt, um den Wolverine zurückzubringen. Aber dort hat der Kevin Feige sehr diplomatisch gesagt, nein. Und, und dann ist es halt weitergegangen. Und irgendwann einmal 2024, das ist noch lustig, ist eine Story, wo der Hugh Jackman, sorry, ich hole ein bisschen aus für die Vorgeschichte von dem Film, der Hugh Jackman hat die Story an einer exklusiven Pressekonferenz erzählt, wo ich dabei sein durfte. Und er hat gesagt, eigentlich während der Dreharbeiten zu Logan, das war eigentlich sein Abschlussfilm, wo auch der Wolverine-Charakter stirbt, hat er während der Dreharbeiten schon laut angekündigt, das wird mein letzter Film sein, danach hänge ich meine Krallen an den Nagel und kehre dem Universum den Rücken, weil ich bin auch einfach zu alt für den Shit. Und wo er dann beim ersten Deadpool-Film Dego schauen ist und der Abspann am Laufen war, hat er zu sich selber gesagt, fuck, hätte ich nur die Fresse gehalten. Weil es war eigentlich klar, dass Deadpool und Wolverine die braucht im Film. Das ist auch schon aus den Comics, die zwei Charaktere, die verbinden den Hassliebe. Mm. Und es war eigentlich viel klar, die münden, wenn wir aufeinandertreffen. Nur ist jetzt im Moment gerade wie so, hat er aus Versehen alle Türen zugemacht und dann ist noch alles andere gekommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist das Jahr 2024. Deadpool 3 kommt endlich in die Kinos bei uns ab dem 26. Juli, also ab morgen. Und es heisst Deadpool und Wolverine und vor allem Deadpool darf R-rated sein im MCU. Und mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich bin ein bisschen besorgt gewesen, dass Disney jetzt Deadpool wirklich ein bisschen Maul stopfen und ihm nicht mehr lässt, den Deadpool sein, den er eigentlich sollte sein. Aber hey, es dauert keine 5 Minuten, bis im Film all meine Befürchtungen in blutige Fetzen geschlagen werden, während der Deadpool sich in voller Elan zum Sound von NSYNC's Bye 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 die Hüfte schwingt und Sachen. Also es ist wirklich, es gab von Anfang an.
Was ist R-rated hier?
Ab 16 bei uns normalerweise. Bei uns sind meistens.
Wahrscheinlich wieder nach 3 Minuten schon fuck sagt.
Das heißt sehr viel mehr als nicht.
Ab 16.
Ja, da geht der Amistolator.
Fuck, du hast, glaube ich, für einen PG-13 darfst du sie, glaube ich, einmal bringen. Die F-Bomb, die sogenannte. Da musst du genau überlegen.
Ja, vorher, als ich den Trailer gebracht habe, als News, habe ich eben auch erzählt. Und es sind viel mehr Faxen, nur schon im Trailer vorkommen. Darum habe ich gewusst, dass ich nicht ab 19.
Auf alle Fälle, Deadpool ist zurück. Und wie, kurz, um was geht es in diesem Film? Es ist ein Film, wo nichts für den Deadpool läuft. Vor allem nicht in seinem X-Men-Universum, wo im MCU quasi als Erde 10005 bezeichnet wird. Also quasi was vor ein Fox-Universum war. Dort muss er sich nämlich die traurige Wahrheit stellen, dass seine Beziehung mit der Vanessa, die ist in die Binsen gegangen. Er hat sein Möchtegern-Helden da sein, durch einen super langweiligen Supermarkt-Job ersetzt und seine Freunde kann er an einer Hand abzählen. Und dann kommt ausgerechnet an seinem Geburtstag dann Time Variance Authority TVA. Die Leute kennen sie aus der Loki-Serie. Das ist quasi wie so eine Organisation, die dafür sorgt, dass auf den verschiedenen Zeitlinien alles rechtens läuft. Und wenn eine Zeitlinie aus Rand und Band geraten, dann kommen sie das wieder säubern und je nachdem die Zeitlinie sogar ganz vernichten. Und sie kommen zu ihm und sagen ihm, hey, Deadpool, du bist auserwählt worden, du sollst auf Erde 616, das ist das MCU, der MCU-Zeitstrahl, du sollst dort endlich zum Avenger werden und eine unheimlich wichtige, aber noch unbekannte Aufgabe übernehmen. Alles, was er dafür machen muss, sind einfach seine wenigen Freunde zurücklassen, die sowieso im Untergang geweiht sind, weil sein Universum, die Erde 10005, das Universum ist langsam am Sterben, weil das Ankerwesen von diesem Universum gestorben ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wer das ist. Das heisst Deadpool und Wolverine. Und der Wolverine ist ein Logan gestorben. Sprich, das ist das Ankerwesen von diesem Universum gewesen. Und ich finde das eine mega geile Ausgangslage, weil das wirklich so eine Meta-Aussage über den ganzen Film ist, dass das Fox-Universum, seit der Wolverine tot ist, ist eigentlich nur noch ein bisschen vor sich hin verrotten. Und Deadpool soll es jetzt retten. Und beziehungsweise er soll jetzt einfach von dort wegkommen und ins MCU kommen. Und den Rest lassen wir sein. Aber der Deadpool, der hat eine bessere Idee. Er sagt, hey, wenn das Ankerwesen ein Wolverine ist, dann länger zu, wenn ich einfach einen anderen Wolverine aus dem Multiversum hole und in mein eigenes zurückhole und damit wieder die Erde 10005 kann retten. So, das ist Deadpool und Wolverine und wirklich, es ist wie Deadpool 1 und 2, einfach vielleicht nochmal hoch 10. Es ist, es wird wieder alles beleidigt und alles durch den Fleischwolf presst, was nicht heilig ist. Ryan Reynolds ist eh nicht heilig, außer die eine goldige Regel, die Kevin Feige ihm gestellt hat. Und er erwähnt im Film auch mehrmals, er darf kein Kokain mehr nehmen. Cocaine is off the table. egal. Und dann sagt ihm die Mitbewohnerin ja auch, wenn wir einfach andere Namen benutzen. Und er sagt, ja, die bei Marvel haben dann keine Liste, du Blöde. Und so. Ja, aber do you want to build a snowman? Yes, but I can't. Das ist so lustig. es ist auch wirklich, ich bin hell begeistert, wie viel Shit auch von Marvel und von Disney durchgewunken worden ist, damit wirklich gegen Fox, gegen Disney, gegen Marvel, teilweise auch gegen die Struktur vom eigenen Film geschossen. Es ist wirklich nichts heilig in dem Film. Alles wird irgendwie durch den Fleischwolf genommen und es ist einfach herrlich, das mit anzuschauen. Die Action-Szenen sind unglaublich kreativ und die beiden Charaktere, wirklich einfach der Deadpool und der Wolverine, vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr zum Wolverine, der Hugh Jackman. Es tut einfach gut, den beim Grunzen zuzuschauen, während ihm seine Krallen ausfahren. Und er ist einfach immer hässig und mürrisch und er spielt halt eine Version, die eben aus einem anderen Multiversum kommt. In unserem, oder ich sag mal, in dem Fox-Universum ist ja der Logan der X-Men, THE X-Men gewesen. Die Figur gewesen. Und in dem anderen Universum ist er ein Versager, einer, wo alle Leute hassen und er ist halt auch an so einem Low Point. Und jetzt kommt der Deadpool und sagt, hey, ich brauche dich, um mein Universum zu retten. Und aus dem aus entspinnt sich natürlich eine schöne Dynamik zwischen den beiden und überhaupt auch der Deadpool, wo ein bisschen in so einer Midlife-Crisis steckt und sich selber als Marvel-Jesus sieht, wo natürlich auch Witz macht über das ganze Multiversumszeug. So, hey Leute, ein Mist nach dem anderen. Hören wir doch einfach mal auf mit dem. Akzeptieren wir einfach, nehmen wir die Niederlage und hacken das scheiß Multiversum ab. Machen wir weiter, als ob nie etwas gewesen wäre. Es ist herrlich. Und am Schluss, es ist einfach immer noch ein Deadpool-Film. Deadpool 1 und 2 sind auch schon mehr Selbstreflexion und vor allem Superhelden-Dekonstruktion gewesen. Ein bisschen wie The Boys, oder ich sag mal, bevor es The Boys gegeben hat, ist eigentlich Deadpool die ultimative Dekonstruktion vom Superhelden-Genre gewesen. Und das geht da knallhart weiter. Es ist wirklich eine Freude, dem zu sagen, und immer noch wahnsinnig kreativ mit neuen Ideen. wenn ich eine Kritik äußere, dann halt, glaube wirklich, dass einfach die Bösewichtin von diesem Film oder die eigentlich Bösewichtin wäre, sehr kurz kommt. Die heisst, ich weiß nicht mal, wie die heisst, irgendwie Nova, irgendetwas. Sie spielt in den Comics.
Die Glatzköpfige.
In den Comics ist sie die Zwillingsschwester von Charles Xavier, wo aber ihn versucht hat, schon im Bauch von der Mutter umzubringen. Und der Xavier hat sich dann. Die haben schon im Bauch quasi ihre Metakräfte miteinander gemessen. Und, naja, long story short, sie ist auch in dem Film und hat auch noch ein paar Rechnungen offen. Aber sie kommt auch ein bisschen zu kurz. Sonst, abgesehen davon, wirklich ein wahnsinnig geiler Action-Ritt. Und für Deadpool-Fans sowieso, für die, die Angst hatten, Disney würde da ein bisschen auf die Bremse treten, im Fall wirklich nicht. Im Gegenteil, fast schon, als ob sie den Leuten beweisen wollen. Natürlich wird auch Vogue und Diversity auf Chippen. Auch da wird dagegen geschossen und alles. Also es ist wirklich, ich finde es krass, was Disney alles durchgewunken hat. Ich bin richtig so, wow, der Joke auch noch und so. Und das hat natürlich, weil es im Multiversum spielt, regnet es in diesem Film nur so von Cameo-Auftritt von wirklich, wirklich unerwarteten Charakteren. Ich spoilere natürlich nicht, aber ein paar Mal dachte ich so, ah, nice, die hat mir jetzt oder die hat mir jetzt auch noch ausgegraben. anders als in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, fühlen sich da in dem Film die ganze Cameo-Auftritte aber viel stimmiger und organischer an und tragen auch etwas bei zu der Story. Nicht unbedingt einmal viel, aber ein bisschen, sie sind nicht gänzlich wahllos oder gänzlich eigentlich irrelevant für die Story, wie es teilweise bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness war. Ja, so bleibt am Schluss halt wirklich einfach ein wahnsinnig geiler Film mit den beiden, der Reynolds und der Wolverine. Der Reynolds und der Hugh Jackman, die sind ja auch im realen Leben mega gute Kollegen. Ich finde, man spürt die Chemie zwischen den beiden, man spürt sie auch im Film zwischen den beiden Charakteren, die aneinander wachsen, natürlich zuerst aneinander treiben wie die Wahnsinnigen und dann aneinander wachsen. Das ist ja und eine sehr schöne, versöhnliche auch, Auflösung von dem Ganzen. Ich habe in meinem Review dem Film sogar 5 von 5 Sternen gesehen, auch ein bisschen von meinem Euphorismus gesteuert. Ich habe den Film das Review müssen schreiben innerhalb von 2-3 Stunden, nachdem ich den Film gesehen habe. Also nicht einmal eine Nacht oder irgendetwas können drüber schlafen. Ich kann es wirklich gerade mal raushauen. Vielleicht heute würde ich vielleicht 4 von 5 geben, weil...
Es ist später. Kann ich
so, ja, nochmal
vielleicht nicht gerade 5 von 5.
Aber im Fall wirklich...
Ja.
Ich habe mehr so ein bisschen Angst gehabt, dass ich zu optimistisch in den Film hineingegangen bin, nach Freitag schauen. Und du machst mir es jetzt mega schwer, um nicht völlig mit allen Erwartungen dort
hinzugehen. Schau, die Bewertungen auf Metacritic an, dann gehen deine Erwartungen wieder runter.
Metacritic ist sehr fies.
Ja, die sind immer nur am Bäschen. Weißt du, irgendwie 53 oder mal von 100.
Aber... Ich muss sagen, Metacritic und bei Filmen und Serien finde ich immer hure hart. Also
eben, gell? Ja.
Vor allem im Vergleich zu Games. Games bekommen viel öfters höhere Noten und Filme und Serien, die schaffen selten irgendwie über 80% oder so. Und bei Games ist es eigentlich die Norm. Alles, was unter 80% ist, ist irgendwie, da stimmt irgendetwas nicht. Und bei Filmen, wenn ja 70 kommt oder so, dann ist ein guter Film.
Also
es ist so eine ganz andere Skala.
Auf Rotten Tomatoes hat er im Moment 81% von den Kritiken, was ich noch sehr, also das, erstens ist das gut, das ist eine absolut solide Wertung und vor allem, ich hätte gedacht, vielleicht eben die einen, sehen das ganze Gewalttätige, wo wirklich, das ist wirklich sehr, sehr grenzwertig, was da gezeigt wird, dass das vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist. Ich warte noch auf die Publikumsreaktion. Ich wage jetzt, also meine Prognose ist, die Publikumswertung wird über 90% sein. Ich glaube, das wird so einer sein.
Ja, weil es so viel Fanservice
ist, drin ist. Das ist meistens besser,
ja, vor allem, wenn es halt das ist, was sich die Leute so wahnsinnig gewünscht haben, beim Charakter und bei so seiner Verhaltensweise und so, dann sind sie auch bereit, über vieles andere hinweg zu sehen, was vielleicht nicht so ist.
Ja, ja. Ja, und vor allem, ich glaube, bei Deadpool 2 war der Hype nicht mehr ganz so gross gewesen wie bei Mais, aber dort ist auch wirklich der Film recht schnell nachgeliefert worden, der zweite Teil. Jetzt haben die Fans doch 6 Jahre müssen warten auf den nächsten Teil, was eine riesen Wartezeit ist, aber nicht nur das, jetzt kommt auch noch der Hugh Jackman als Wolverine zurück, natürlich in seinem ikonischen, gelben Spandex-Kostüm gelbe und alles. Sind, ja. Es ist für Fans, sage ich mal, es ist ein Film von Fans für Fans und das ist Deadpool, glaube ich, immer schon gewesen. Darum ist Deadpool überhaupt entstanden. Es ist ja aus einem Leak eigentlich entstanden, wo niemals hätte dürfen gehen. Der Ryan Reynolds hat ja mal da ein kurzes Reel gemacht, ein Proof of Concept, wo aber rein computeranimiert war, nicht gedreht war. Und hat das den Fox Studios den Chef gezeigt und die haben das abgelehnt und gesagt, das ist viel zu brutal, das ist viel zu edgy, das will doch niemand sehen und so viel Budget, wie das würde kosten, um das zu machen, das machen wir nicht. Und dann hat er das irgendwie während oder eine Woche, zwei vor irgendeiner Comic-Con, er behauptet bis heute, es gibt, glaube ich, irgendwie drei Menschen auf dieser Welt, wo man runterbrechen kann, wer das könnte geleakt haben. Ein davon sagt er selber, aber er sagt es nicht. Irgendjemand hat das Material geleakt und die Leute sind so, das ist so derart viral gegangen, der Clip von dem, und die Leute haben das so sehr geliebt, an dieser Comic-Con, die haben skandiert, Fox, mach den Film, irgendwann mal haben die dann nachgegeben, die Chef hat gesagt, ja, okay, in dem Fall, wagen wir es, und das ist rausgekommen, der dazumals mit Abstand finanziell erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Ich glaube, es ist bis jetzt auch...
So, Tommy, gehst du schon schauen?
Nein, aber ich bin sowieso schon lange aus dem MCU, aber auch abgesehen von dem habe ich so ein Problem mit so Geschichten. Grundsätzlich mit Multiversen. Mm. Ich finde, alles, was irgendwie ein Multiversum drin hat, will ich nicht mit dem zu tun haben. Weil mein grundsätzliches Problem ist, im Multiversum ist alles möglich, oder? Alles ist möglich. Und wenn alles möglich ist, dann ist nichts von Bedeutung. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es hat schon was, so der Tod vom Logan, das war so mega episch.
Who cares? Ja. Der Wolverine ist ja zurück. Er stirbt, es gibt ja noch tausend andere Varianten von dem, die wieder in einem Film wiederverwertet werden können. Ich habe ein grundsätzliches Problem mit Multiversen, das gefällt mir nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird oft eingesetzt, weil wir es vorhin von Marketingzwecken hatten. Das Multiversum ist eigentlich ein Marketingzweck, dass man möglichst viel aus der Franchise rausholen kann, indem dass man immer wieder Zeug wiederkönnen kann, weil man hat ja die Ausrede, aber es gibt unendlich viel Multiversen, es ist alles möglich, überall gibt es Deadpools, überall gibt es Wolverines. Und ich finde einfach, die Vorstellung finde ich in fiktionalen Werken, finde ich irgendwie so, habe ich nicht gern. Ich habe gern, wenn es um etwas geht, wenn jemand stirbt, ist er weg. That's it. Aber ich verstehe das natürlich voll. So kannst du, wie du gesagt hast, eben all die Cameo-Auftritte, all der Fanservice, was es drin hat. Die Leute, die mit dem aufgewachsen sind, mit dem MCU und all die Charaktere kennengelernt haben, wenn du die wieder siehst, unerwarteterweise, dank dem Multiverse, dann. Das ist sicher cool, aber eben für mich ich brauche so Stakes in ihrer Geschichte. Es muss etwas gehen.
Du hast völlig recht. Und es ist auch völlig eine legitime Kritik und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Marvel seit Endgame so sehr struggelt, weil die ganze Multiversums-Dings ist genau das, was du sagst. Einerseits ist alles möglich, das ist super aufregend, aber nichts mehr ist von Bedeutung. Und das macht es einfach weniger spannend. Darum bin ich auch froh. Ich hoffe auch irgendwie, dass die Multiversums-Saga nicht mehr allzu lange gab, dass man das irgendwann mal abschließt und irgendeinen Story-Trope findet, dass es jetzt dass man nicht mehr im Multiversum macht, weil das stimmt schon, was du sagst. Das hat dem Reiz von Marvel, von dem ganzen MCU-Zeug schon einiges genommen. Ich finde, bei Deadpool und Wolverine funktioniert, weil der Film, natürlich der Deadpool, der macht sich eben genau auch über das lustig und nutzt das auch schamlos aus und macht Witz darüber, wie er das schamlos ausnutzt und so Zeugs. Also, oder sagt zum Wolverine, keine Angst, der Kevin Feige wird dich noch melken, bis du 90 bist. und so Zeugs. Also, es nicht funktioniert, weil es halt einfach all die Meta-Jokes hat. Aber sonst allgemein fürs MCU ist das sicher mit ein Grund, warum es im Moment so harzt in diesem Universum.
In dem Multiversum, richtig.
In dem Multiversum. Genau. Wo es aber für den Domi recht positiv ausgefallen ist, ist in der Spiele-Ecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spiele-Ecke.
Da noch mal kurz vorgegriffen, wer am 19. Juli, da ist dort, wo CrowdStrike ihre Updates rausgegeben haben, nicht hat können, dank dem mit Japan-Ferien fliegen. Der hätte direkt können ein besonderes Japan-inspiriertes Game spielen, bei dem man kann selber für Frieden und Ordnung sorgen. Es ist nämlich genau an dem Tag rausgekommen, habe ich gesehen. Ich rede von Kunitsugami. Ich selber habe mich mega ins Artwork verliebt, als ich es gesehen habe im Domi. Aber das Spiel hat noch sehr viel mehr zu bieten.
Ja, genau. Kunitsugami Path of the Goddess ist der ganze Titel von diesem Spiel. Mega cooles, kleines Spiel von Capcom. Und Das ist so ein Spiel, das vorgestellt wurde, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Das ist so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, was zum Teufel ist das? Ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das wird spielen. Weil einfach so viel in diesem Trailer passiert ist. Und das finde ich spannend, wenn mir ein Trailer mit so einem Gefühl hinterlässt, wo ich nicht genau weiss, was das soll. Was aber klar ist, aber wie du schon gesagt hast, es ist sehr von Japan inspiriert, von japanischer Mythologie. Es gibt so ganz viele Monster aus der japanischen Mythologie. Das finde ich immer spannend. Darum habe ich gefunden, probiere ich das mal aus. Und ich bin begeistert. Es erinnert mich so ein bisschen an die gute alte Zeit, so zur PS2-Ära, wo also die grossen Publisher, die grossen Studios, die nicht nur die riesigen AAA-Games rausgehauen haben, sondern auch mal kleinere Projekte zwischendurch, so experimentellere Sachen, die halt vielleicht nicht so auf Hochglanz poliert sind, aber mal neues Zeug wagen, einfach neues Zeug ausprobieren und sich nicht irgendwie 50 Millionen Mal verkaufen, um profitabel zu werden, sondern wo ein geringes Budget haben. Und du merkst schon, die Games haben ein geringes Budget, die sind nicht ganz allen Ecken super, aber sie machen einfach Spass und es ist einfach etwas anderes. Und das Gefühl habe ich bei Konizugami gehabt. Und das ist mega cool. Aber auch von Capcom, von einem grossen Publisher, der so Blockbuster wie Resident Evil macht und jetzt holen sie einfach mal so ein...
Und Street Fighter.
Street Fighter, genau. Und jetzt holen sie einfach mal so ein experimentelles kleines Game raus. Das finde ich cool. Um was geht's? Ein japanischer Berg ist von Dämonen befallen worden. Und du musst in der Rolle von einem göttlichen Wächter, eine Göttin von Bergspitze an den Fuss vom Berg begleiten, weil dort unten kann sie den Berg von den Dämonen säubern. Und du musst sie beschützen auf dem Weg. Und der Weg ist aufgeteilt in kleine Levels. Und jedes Level ist so ein kleines Dorf, das von den Dämonen befallen wurde. Die Dörfer muss man von den Dämonen befreien. Und dort gibt es eine riesige Schlacht und so, aber bevor die Schlacht losgeht, jeweils, komme ich in das Dorf rein und muss es zuerst mal so ein bisschen sauber machen, weil alles ist so von grusigem Dämonenschleim besetzt, wo ich mit meinem magischen Schwert muss säubern und Dorfbewohner muss ich befreien. Die sind so grusige Kokons gefangen, so Dämonen-Kokons, sehr hässlich sieht es aus, wirklich. Aber die muss ich auch ja befreien dort, die ich so ein bisschen allgemein sauber machen. Und wenn ich sauber mache, dann bekomme ich so magische Kristall. Und mit diesem magischen Kristall kann ich so einen magischen Pfad durch das Dorf pflastern. Und auf diesem Pfad läuft die Göttin näher ans Ende vom Dorf und am Ende vom Dorf kann sie das Dorf jeweils säubern mit dieser magischen Kraft. So. Das Problem ist, die Zeit schreitet voran. Ich habe nicht unendlich viel Zeit, um das Dorf zu säubern und um den Pfad zu legen. Und die Göttin läuft verdammt langsam. Die müssen sich so vorstellen, sie läuft nicht. Sie tanzt so ein bisschen durch die Gegend durch. Und sie lässt sich extrem viel Zeit. Und das Problem ist, wenn die Sonne untergeht, dann kommen Dämonen raus. Dann kommen Dämonen aus so verfluchten Tori-Gates. Die Tori-Tor, die kennt man, oder von Japan, die roten Gates, die auf jedem Japan-Reisesprospekt drauf sind. Die sind hier verflucht und es kommen allerlei Dämonen aus der Nacht, die nicht die Göttin umbringen wollen. Weil die Göttin sie will umbringen, natürlich. Und ich muss dann in der Nacht die Göttin beschützen vor den Dämonen, die kommen. Und das mache ich eben mit dem Wächter und mit meinem Schwert und ihn niedermetzeln und Kombos ausführen, Spezialattacken und so weiter und so fort. Ich kann aber auch die Dorfbewohner, die ich tagsüber befreit habe, kann ich einsetzen im Kampf. Und das mache ich dann wird das Spiel so ein bisschen zum strategischen Spiel. Ich habe den Dorfbewohner mit diesem magischen Kristall, den ich auch tagsüber geerntet habe, sozusagen, kann ich verschiedene Rollen zuweisen. Ich kann also mächtige Kämpfer machen, so einen Holzfäller, der mit der Axt auf Dämonen losgeht oder einen Bogenschütz. Und ich kann ihnen dann so, also ich kann jederzeit das Spiel pausieren und sagen, hey, du gehst dort her, du beschützt jetzt die Königin hier, du greifst hier an. Also es ist wirklich so ein bisschen Strategiespiel. Und nachdem ich ihnen die Anweisungen gegeben habe, kann ich halt auch selber auf das Schlachtfeld gehen und die Dämonen abmetzeln. Also recht lustige Mischung irgendwie zwischen Strategie und Echtzeit. Und das Coole am Spiel ist, dass es fällt recht simpel an. Also am Anfang habe ich nicht viele strategische Optionen, aber irgendwie mit jedem Level kommt etwas Neues dazu. Und immer wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt verstehe ich die Mechanik, kommt einfach etwas komplett Neues. Und das finde ich verdammt geil. Das Spiel ist schon nicht allzu lang, es geht irgendwie 10 bis 12 Stunden. Und du hast nie irgendwie das Gefühl, okay, jetzt verstehe ich das Spiel, sondern es überrascht dich immer wieder mit etwas Neues. du schaltest immer wieder neue Klassen frei von den Dorfbewohnern, die du kannst verwandeln. Mein Liebling ist zum Beispiel so ein riesiger Sumo-Kämpfer, der zieht all die Dämonen an auf sich. Das ist so ein Tank, der mega viel Kraft hat und der kannst du so ein bisschen Dämonen ablenken vor Göttin. Und um dem Kraft zu geben, musst du dann auch eine Priesterin aufs Feld tun, die ihm immer wieder Kraft zurückgibt. Oder es gibt so einen Asket, heisst der, der Dämonen mit magischen Sprüchen langsamer macht. Also du bekommst wirklich immer mehr strategische Optionen und am Schluss ist es wirklich ein relativ komplexes Strategiespiel. Und auch für die Hauptcharakter selber schaltest du immer wieder neue Fähigkeiten frei, neue Kampfstil, Fernkampfwaffen sogar. Und eben, jedes Level spielt sich durch das irgendwie anders. Und ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Das einzige Negative, was ich gefunden habe, dem Ganzen ist, dass es einfach wirklich zu chaotisch ist, teilweise. Also in den späteren Levels sind so viele fucking Dämonen und so viele Dorfbewohner, die ich kommandiere. Und du siehst einfach wirklich nicht mehr, wo was ist. Es gibt auch sehr viele Effekte, gell? Irgendwie so alle magischen Attacken und Attacken der Dämonen. Alles so irgendwie bunte Effekte und das ganze Bildschirm ist gefüllt und du weißt einfach nicht mehr, was passiert. Du hackst einfach in die Masse rein und hoffst, dass du irgendetwas triffst. Und plötzlich ist Game Over, weil ein Dämon die Göttin getötet hat und du kommst nicht raus, wie das passiert ist. Und die Übersichtsmap ist auch absolut beschissen. Da kommst du wirklich nicht raus. Es ist so mit kryptischen Zeichen. Weißt, du solltest auf der Übersichtsmap eigentlich Übersicht haben, wer wo ist, wo die Dämonen sind, aber du kommst nie raus, weil die Zeichen so schlecht sind und die mit japanischen Zeichen beschriftet und so. So viel.
Das sieht ein bisschen aus wie eine Kinderzeichnung.
Ja, genau. Also, so viel Glück, zum herauszufinden, was das bedeutet auf der Map. ja, und technisch ist das Spiel auch nicht... Also der Artstyle, wie Michelle gesagt hat, ist mega cool. Ich finde, es hat auch so einen schönen Tilt-Shift-Effekt. Also die Kamera ist ein bisschen weiter weg. Und die Dörfer, die du befreist, die sehen so ein bisschen aus wie Miniaturen, also so wie Dioramas, durch den Tilt-Shift-Effekt. Mhm. Und cool ist auch, die Häuser und so, die in den Dörfern sind, das sind echte... echte Objekte, wo die Macher vom Spiel physisch gemacht haben und dann 3D eingescannt haben, dass es möglichst authentisch aussieht.
Ah, cool.
Das sieht halt wirklich so miniaturmäßig aus. Aber eben, technisch nicht ganz sauber, verwaschenig die Texturen, Animationen sind auch so ein bisschen komisch teilweise, aber es hat doch so ein bisschen, tut doch so ein bisschen zum Charme beitragen von diesem Spiel, finde ich. Weil eben, es ist kein 100 Millionen Spiel, sondern das kleines Projekt,
das dabei
gemacht ist worden.
Mhm. Aber der ganze Chaos ist nie irgendwie frustrierend oder so. Also es macht schon Spass.
Ich habe mich nie frustriert gefühlt, genau. Auch wenn ich gestorben bin, weil ich nicht gewusst habe, was zum Teufel passiert ist. Und dann habe ich es einfach nochmal passiert. nochmal probiert. Du kannst immer wieder und wieder. Und das Coole ist, du kannst all die Fähigkeiten, die du freigeschaltet hast und die Sachen, die du hochgelevelt hast, du kannst jederzeit Punkte zurücknehmen und in andere Fähigkeiten investieren, um zu schauen, ob es dann vielleicht besser klappt. Also du bist mega flexibel, du bist nicht irgendwie eingefahren in ein Bild, das du gemacht hast mit deinem Hauptcharakter oder mit den Charakteren, die du freigeschaltet hast bei den Dorfbewohnern. Du kannst experimentieren und schauen, was funktioniert. Und dadurch ist es eigentlich nie frustrierend geworden. Hey, und aus irgendeinem Grund, es hat so Dessert im Spiel, wo du der Göttin kannst geben. Und aus irgendeinem Grund, die Dessert sehen so unglaublich echt aus. ich habe noch nie so realistisches Essen in einem Videospiel gesehen wie in Konitsugami. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Der Rest des Spiels ist also technisch so mittelmäßig, aber das, unglaublich.
Das ist noch spannend. Ist das so ein Japaner-Ding? Weil ich denke mal immer bei Ghibli-Studios und so bei irgendwelchen Animes und Mangas, sie sind einmal so realistisch dargestellt, dass es einmal Leute gibt, die sie
nachkochen. Oder wie heißt das?
Also, Food als Wars es oder
so. Auf Netflix hat es doch auch so.
Ja, gell, es gibt sogar. Ja,
hey, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich haben sie ja 3D eingescannt, weil ich sehe wirklich, also sie so, fuck, ich würde jetzt gerne ein Biss aus dem Kuchen nehmen. Scheiße, aber ja, genau, auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, was ein bisschen auf japanisches Zeug steht, japanische Mythologie, Strategiespiel, aber auch Hack-and-Slash-Spiel, so à la God of War, also die alten God of War, es hat so ein bisschen alles irgendwie und es fühlt sich irgendwie so eben so schön nostalgisch an, wenn das Spiel, es fühlt sich an, wenn es wie so ein PS2-Kult-Klassiker, wo jetzt wieder jemand neu entdeckt hat und irgendwie neu aufgelegt ist worden für moderne Konsolen. Es ist verfügbar auf allem quasi, also PS4, 5, Xbox, PC und es ist im Game Pass drin.
Switch nicht.
Ja.
Damn.
Die hat all die Effekte auch nicht ausgehalten.
Ja, ich glaube, die wäre jetzt verbrennt die wahrscheinlich.
Die würde explodieren.
Und über sich das wahrscheinlich noch viel weniger.
Ja, kleinen Bildschirm.
Ja, mega cool. Ja, und dann haben wir nochmal ein Game in der Spiele-Ecke. Mit dem Spiel hat sich unter anderem auch unsere externe Autorin Cassie auseinandergesetzt. Und sie hat es so schön als Zelda in Österreich betitelt. Dungeons of Hinterberg heisst es. Klingt sehr vielversprechend. Domi, kannst du auch so ein bisschen die Zelda-Vibes parallel
mega. Aber nicht die modernen Zeldas, also Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, die so ein bisschen offener sind und wo das Spielprinzip dort ist ja auch so ein bisschen, dass es keine richtige Lösung für ein Rätsel gibt, sondern dass du einfach so ein bisschen ausprobieren kannst, was für dich funktioniert. Aber Dungeons of Hinterberg ist wirklich Oldschool Zelda mit ganz, ganz vielen Dungeons, wie der Name schon verratet, wo ganz, ganz clevere und coole Rätsel drin haben, wo wirklich das Gefühl, ja, das hätte jetzt auch von Nintendo kommen können in einem Zelda-Spiel. Genau, um was geht's? Es ist tatsächlich ein österreichisches Spiel. Es wird am Anfang auch eingeblendet, es ist irgendwie gefördert worden von österreichischer Kultur. Blablabla, irgendetwas.
Ja, also, Weg.
Es ist noch so Tourismusstationen in Österreich. So, hey, ja, genau. Doch mal da.
Und es geht eben um Tourismus in Österreich. Das ist so ein bisschen ein Metakommentar, wie Tourismus gewisse Gegenden kann kaputt machen. Weil in der Welt von Dungeons of Hinterberg sind eben in Hinterberg, in einem fiktionalen Dorf in Österreich, sind plötzlich 25 magische Dungeons erschienen. Mit magischen Monstern, die plötzlich auch in den Bergen leben. Und die Tourismusbehörde, die Lokale, hat sich gedacht, hey, das ist cool, das ist gar kein Grund zur Besorgnis. Wir tun das jetzt ausnutzen und tun uns als Ort vermarkten, wo die Leute herkommen können und die Monster besiegen und in die Dungeons gehen und so ein bisschen Adventure oder so ein bisschen die Leute anlocken. Und der Ort wird überrennt von Leuten, die jetzt Abenteuer suchen. Und in die Dungeons gehen und Rätsel lösen. Und wieso, dass die Dungeons dort sind, weiss eigentlich niemand. Über das macht sich keine Gedanken oder Sorgen. Im Verlauf des Spiels wird das dann wahrscheinlich anscheinend aufgegriffen. Ich bin noch nicht so weit. Aber Cassie, wie gesagt, hat es durchgespielt und sie hat gesagt, sie hat so ein bisschen aufgegriffen, von wo das die Magie kommt und so ein bisschen erklärt und eben so ein bisschen kritisch beleuchtet. Und anscheinend nicht nur in Hinterberg, sondern auf der ganzen Welt sind die Dungeons aufgetaucht. Das heisst, vielleicht wird es noch einen Nachfolger geben in anderen Ländern oder so. Aber genau, das Prinzip ist, du kommst in die Stadt, in das Dörfli und tagsüber gehst in die Alpen und gehst wandern und suchst nach diesen Dungeons. Und es hat insgesamt, glaube ich, 4 Gebiete und in jedem Gebiet bekommst du zuerst so magische Fähigkeiten. In dem Gebiet, wo ich jetzt bin, habe ich so einen magischen, so wie einen Morgenstern, den du kannst werfen und Gegner mit dem niedermetzeln oder halt so irgendwie Plattformen zu dir ziehen, dass du auf sie kannst kumpen. Also du kannst es wie ein Zugel brauchen, zum Rätsel zu lösen. Und dann hat es ein paar Dungeons in diesem Gebiet, die ausgerichtet sind auf die magische Fähigkeit, die du dort bekommen hast. Und eben diese klassische Zelda, aber kürzer als in den alten Zelda-Games. Also die meisten hast du irgendwie eine halbe Stunde durch oder so. Aber das finde ich cool, so kurz und knackig. Und nachdem dass der Tag durch ist, gehst du am Abend auf Hinterberg und dort verbringst du dann Zeit mit den lokalen Leuten. Du kannst auf Dates gehen, du kannst eben mit irgendjemandem einen Kaffee trinken und über Gott und die Welt reden, was auch immer du willst. Und wenn du mit den Leuten redest, dann baust du Beziehung mit denen auf und je nachdem, wie stark das deine Beziehung zu gewissen Leuten ist, schaltest du neue Fähigkeiten frei, die du tagsüber kannst nutzen in den Dungeons und im Kampf gegen Monster. Also es hat so wie zwei...
Also musst du auch ein bisschen daten, damit...
ist es sprachlich authentisch?
Es ist so wie zwei Systeme, oder? Tagsüber Zelda, nachtsüber Persona, für die, die es kennen, ist eine andere japanische Serie, die so ein bisschen Life-Sim-mässig ist, wo so eben Beziehungen mit Leuten musst eingehen und mit ihnen reden, um Zeug freischalten. Und es ist mega entspannend, finde ich. Aber noch nicht so lange gespielt im Vergleich zu Kuni Tsugami. Aber eben, wenn man auf Zelda steht oder wenn man so ein bisschen mal ein anderes Setting will in den österreichischen Alpen. Und die Grafik ist schon recht speziell, finde ich. Es ist so Cell-Shading-mässig. Es sieht so ein bisschen aus wie ein altes Comic aus den 90er Jahren mit ganz hellen Farben und dann so die, wie sagt man dem? Auf Englisch so rasterized. Wisst ihr, was ich meine? So die Pünktchen, die man sieht, alles.
Also ja, wirklich in den Comics,
ja, genau.
So
also wenn man so ein bisschen auf den visuellen Stil steht und auf ein cozy Game, wo aber gleich ab und zu das Schwert kannst vorholen und kämpfen, würde ich das so absolut empfehlen.
Das ist ein
also gerade so das Artwork hat ja schon irgendwie so ein bisschen für Kontroverse gesorgt, dass ich ja ein bisschen nachgelesen habe, was so Kritiken waren und dann haben viele gesagt, ja hey, also eigentlich hätte ich es nicht wollen spielen, einfach ein bisschen komisch ausgesehen. Ja. Aber nachher habe ich es gespielt und eigentlich noch cool gefunden. Wie hast du es erlebt? Also findest du
es schön, so wie es dargestellt ist? Ich finde es mega cool, so, ja. Es ist, ja, also der Stil finde ich cool, auch hier technisch nicht einwandfrei, also Teil Umgebungen sehen so ein bisschen trist aus, Beleuchtung ist manchmal komisch und wenn du im Dorf rumläufst, dann lösen sich die Leute manchmal so in Luft auf. Also, und das hat nichts mit Magie zu tun, sondern das ist einfach...
Also so ein Bug oder so.
So. Mit dem musst du halt ein bisschen leben, aber eben auch hier, das ist von einem kleineren Studio in Österreich, who cares, das Spiel an sich ist lustig. Und das ist auch im Game Pass verfügbar, also wenn ihr Game Pass habt, könnt ihr das dort ausprobieren. Für Xbox, Series X und S und PC ist es verfügbar.
Cool, ja, dann haben wir einiges zu tun, so ist eine Sommerferie. Genau. Wer es noch vor sich hat. Ja, das wäre es mit dem Techtelmechtel Podcast Folge 211. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Möchte auch gerne aufrufen an unsere Community, die zugelassen hat. Wenn euch etwas auf dem Herz brennt, wenn ihr einen Film oder einen Game-Tipp habt, meldet euch gerne über Discord oder per Mail. Wir sind immer froh um ein bisschen Input. In dem Fall, danke
und voten, das läuft noch ein paar Stunden für den
Playground. Genau, falls ihr noch wollt, unbedingt Dota 2 ist.
Genau. Die letzte Stunde. Wobei, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, ist das Voting vielleicht schon vorbei. Aber ihr könnt ja mal schauen, vielleicht läuft es noch. Dann
das Ergebnis schauen und darauf hoffen, dass ihr euch dann anmelden könnt. Genau. Danke für mal. Tschüss miteinander.
Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss.